Willkommen beim Abspinnen. Ich habe leider keine schicke Glaskugel. Sonst hätte ich eine Glaskugel genommen, wäre damit durch die Reihen gewandert und hätte jeden gezwungen, da reinzuschauen und dann zu sagen, was er sieht für das nächste Jahr. Wir wollen uns alle hier darüber unterhalten, was wohl nächstes Jahr kommt. So, jeder kann hier seine persönliche Horrorvision mal ausmalen oder wenn ihr eine persönliche positive Vision habt, dann machen wir das auch, aber nur wenn das nicht überhand nimmt. Also, eine Saaldiskussion. Es geht schon los. SAPR3 als Kernelmodul. War schon am Überlegen, ob wir hier vielleicht Saalwetten annehmen und dann nächstes Jahr entscheiden, wer wohl gewonnen hat und wer am dichtesten dran war. So, und ich meine, hey, warum nicht? Gut, Security Nightmares, ich wollte das eigentlich nicht definieren. Der Punkt ist halt, es ist doch ein eigentlich schwammiger Begriff, wenn man mal versucht aufzuzeichnen, was das wohl sein könnte. Und hier geht es also um Security Nightmares, irgendwie die mehr Nightmares for them sind und Security Nightmares, die mehr Nightmares für uns sind. Und dann natürlich die Security Nightmares für uns alle zusammen. Und naja, wie ihr das definiert, wie wir das definieren, das werden wir ja sehen, wenn das Ganze hier gelaufen ist. Ich habe ein paar Beispiele, ein paar Stichworte mitgebracht und das eine oder andere müssen wir vielleicht diskutieren oder erklären für die, die gerade nicht wissen, was sich hinter BS7799 verbirgt. Aber das macht ja nichts, dafür ist diese Veranstaltung da. So, warum machen wir das? Einmal, weil wir was zum Lachen haben wollen auf den dritten Tag, weil wir mal versuchen wollen, in die Zukunft zu schauen am dritten Tag, weil wir uns genug mit der Vergangenheit beschäftigt haben und mit dem, was ist in den Tagen. Und to be forewarned is to be forearmed, habe ich aus so einem netten Artikel von The Register zum Thema Copyright Control, Copyright Protection in Harddisks so und neue Standards, aber das kommt dann später noch. Vielleicht einen kleinen Rückblick und ihr dürft das auch gerne ergänzen, allerdings wollte ich mich damit nicht sehr lange aufhalten, was wir dieses Jahr so hatten an Security Nightmares von einzelnen Personen, Webadministratoren nämlich, oder irgendwie kollektive Security Nightmares wie I love you, ja, oder der Einbruch bei Microsoft, dass einige von denen eigentlich gar nicht so schlimm waren, wie sie gemacht worden sind, wissen wir auch. Ne? Dass I love you eigentlich ein Witz war und nicht so richtig gefährlich, wissen wir, denke ich, alle. Dass man die Schadensroutine auch hätte richtig anständig machen können mit irgendwie Excel-Tabellen verändern, aus jeder 4 eine 5, aber nur manchmal. Das sind ja Dinge, die wohl irgendwann auf uns zukommen werden. Ich meine, entweder weil irgendjemand auf die Idee kommt oder weil ich es einfach jedes Jahr immer wieder erzähle, dass das irgendwann mal kommen wird. Und warum wird es wieder schlimm werden? Weil natürlich der Otto Normalverbraucher immer noch keinen Virenscanner hat und wenn er den hat, der immer noch nicht aktuell ist, weil I love you ist ja schon so lange her. Und irgendwie dieses Update-Fenster ist irgendwie so schwer zu finden. Keine Ahnung. Back-Orifice war aus meiner Sicht einfach mal eine recht abgefahrene Sache. Das ist ja nun schon ein bisschen länger her, dass sich mal ein paar Leute hingesetzt haben und einfach Know-how, das schon da waren und Ideen, die schon da waren und Techniken, die schon da waren, einfach mal in ein Tool gegossen haben mit grafischer Oberfläche. So, nun kann man das toll finden oder nicht, aber der Punkt ist einfach, es ändert schon die Landschaft ganz, ganz deutlich, weil wenn man jetzt Blödsinn machen will, muss man halt nur noch Englisch können, um die Bedienungsanleitung zu lesen. Und ihr wisst das auch und alle die auf mail@ccc.de eingetragen sind, wissen, dass es genug Leute gibt, die auch damit noch genug Schwierigkeiten haben. Ja, ich brauche eine deutsche Anleitung von Back-Orifice, das taucht da schon öfter mal auf. Privacy und Datenschutz hatten wir in diesem Jahr auch ein paar Sachen und ich glaube, die Real-Audio-Geschichte und diese Microsoft-ID in jedem Dokument und so weiter, das war, glaube ich, im Jahr davor, das war gar nicht dieses Jahr. Aber so Double-Click mit irgendwie alles aufzeichnen und das dann möglichst noch mit einer Datenbank verknüpfen, die man sonst wo gekauft hat. Das sind ja. Ja, möchtest du dazu noch zwei Sätze sagen? Mach doch mal.
Also den Höhepunkt von diesen Microsoft-IDs fand ich ja, dass sie die Virenautoren über diese Privacy-Dinger gefasst haben wollen. Weil ich meine, das sagt einfach, was für Leute, was für Idioten heute Viren schreiben, wenn die sich von so einem Scheiß fangen lassen. Und weißt du, dass die Leute da loslaufen und sagen, oh, wie gefährlich und der Milliardenschaden für die Wirtschaft, das ist doch alles eine Realsatire sondergleichen. Übrigens bei Web-Defacements fand ich den schönsten Punkt so am Jahresende, dass von NIE die Webseite defaced wurde, die ja nun irgendwie der Reihe nach alle Security-Firmen gekauft haben, die man für Geld haben kann. Und gerade bei denen, ja, Hersteller von PGP und alles und überhaupt und gerade die, das hat mich also am meisten gefreut in diesem Jahr, muss ich sagen.
Ja, das, was eklig ist bei solchen Sachen, wenn man so eine ID, die so eine Firma Microsoft in die Dokumente reinschummelt, dann verwenden kann, um in Anführungsstrichen Kriminelle zu kriegen, das ist ja dann so eine, also in manchen Leuten Augen so der Öffentlichkeit natürlich schon, ey toll, dass Microsoft so nach vorne gedacht hat und das gemacht hat so. Schon mal prophylaktisch irgendwie dafür zu sorgen, dass man jeden irgendwie ordentlich identifizieren kann, ja toll, ganz toll, davon wollen wir bestimmt noch viel mehr haben, aber wollen wir natürlich nicht, aber macht natürlich keinen Spaß, dass man es dann so verwenden kann. Aber so ist es halt. So, DVD, DECSS, haben wir alle, glaube ich, gut mitgekriegt. Das ist nicht mehr so sehr ein Security Nightmare for us, eher für them. Und wir haben auch gestern gesehen, wie darauf reagiert wird mit irgendwie jetzt aber den Deckel drauf, jetzt aber Filter überall, ohne tatsächlich mal darüber nachzugedacht zu haben, was da am Ende bei rauskommen kann, nämlich gar nichts, weil Filter am Ende nicht funktionieren werden. Nicht für alle und deswegen nicht. Na egal. Laptop-Klau ist so auch eins meiner Spaßdinger. Das war, glaube ich, dieses Jahr der die rechte Hand oder so voll Bill Clinton, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Laptop im Taxi vergessen. So richtig klasse. Ja, die Briten, die hat es auch erwischt, genau. Und wenn man dann noch nachschaut, so, ich meine, ne, Festplattenverschlüsselung benutzt eh kein Mensch, aber diese BIOS-Passwörter oder so, ne, auch BIOS-Passwörter, Festplattenpasswörter, das, was im ATA-Standard festgelegt ist und wo, wenn man dann so einen schicken IBM-Laptop hat hier, dann kann man auch bei IBM anrufen und sagen, ich habe mein Passwort vergessen. Und dann sagen die, na ja, dann müssen wir Ihnen eine neue Platte verkaufen. Ja, wie kann man das nicht rausmachen? Das ist doch keine Verschlüsselung. Nein, das geht nicht. Wir wissen nicht, wie das geht. Wir können das nicht tun. Wir können Ihnen eine neue Platte verkaufen. Aber irgendwie, man gibt einfach mal die entsprechenden Stichworte in eine Suchmaschine ein und stellt fest, das kostet $80, das zu entfernen. Ja, und seufzt. Gut, das kommt noch mehr. DOS und DDoS war eine Geschichte, die ja, weiß ich nicht, wochenlang in den Zeitungen war. Und ich würde mich schon freuen, wenn wir es schaffen, dieses Jahr auf dieser Veranstaltung hier das Thema zu erwähnen, was dann nächstes Jahr eine Woche in den Zeitungen ist. Müssen wir mal gucken, wie gut wir hier sind. Das sehen wir dann am Ende nächsten Jahres auf dem nächsten Kongress. Stacheldrahtgeschichten, Tribal Flood Network und so. Und dann natürlich ein Schlag gegen PGP mit diesen ADKs. Möchte das vielleicht irgendwie jemand ein bisschen erklären, der das besser kann als ich? Wer hat das mitgekriegt und weiß, worum es da geht? Hand hoch. Du hast zwei Folien zu PGP und ADK? Hey, cool. Wir wollen Details hören, Details, schmutzige Details. Gib uns Details.
Schlacker, schlacker. Läuft das mit Windows? Oh Scheiße, mein Portrait. Hat irgendjemand einen Bio-Port-Replikator da?
Einen Sony Vaio-Port-Replikator wird gebraucht. Könntest du den hier nach vorne bringen? Nein.
Oh, dafür sieht er unheimlich sexy aus, der Rechner.
Was ja ein bisschen schade war, ist, dass das natürlich dann auch wieder so mit Halbwahrheiten und nicht ganz informierte Journalisten, die dann irgendwie Dinge geschrieben haben, die dann doch nicht so ganz hingehauen hat. Das ist immer schade. Ja, aber mein Gott. Ja, dafür sind es vielleicht Journalisten.
Okay. Also vielleicht vorneweg, also das ADK, also...
Willst du das nicht erst exportieren da?
Also ich muss erst mal. Ja. LSD-Bildschirm. Also während unser Lieblings-Open-Source-Office-Paket irgendwie versucht hochzufahren. Hey, redet. Muss man da klicken hier? Also kann ich mal erzählen, was es ursprünglich ist. Die Idee ist folgendes, ihr habt ja natürlich öffentliche Schlüssel, die ihr inzwischen auch überall schön verteilt habt und sicher und so weiter. Und an diese Schlüssel wird einfach in übler Sabotage-Meinung ein zusätzliches Zettelchen rangepinnt mit den Worten, wenn du an diesen Empfänger schickst, bitte auch an den anderen Empfänger schicken. Also es ist einfach ein Button, der sagt, alles was Hendrik kriegt, auch bitte so verschlüsseln, dass Rüdi mitlesen kann, was natürlich in dem Falle völlig okay wäre, aber natürlich in der globalen Allgemeinheit also nicht besonders gute Idee ist. Und vielleicht der ADK-Bug. So, ups, kann man das noch irgendwie klicki-bunti großi machen? Wow. Hier. A stupid idea, but the stuff that key escort demands, also es ist ziemlich dämlich sicherheitstechnisch, aber es ist genauso, wie es also in der Praxis halt gemacht wird. Ein ordentliches, nach Z-Adversary CA 2001-8 gemachte ADK-Sicherheitsloch sieht so aus. Ihr habt den Empfänger Public Key und ihr habt einen ADK, das ist eine Adresse, oder ein weiterer Public Key, genauer gesagt, an denen die geheime Nachricht, also für den die geheime Nachricht lesbar auch nochmal verschlüsselt werden sollte. Die Idee ist also, das ist die Lieblingssache, ihr seid in einer erfolgreichen Start-up-Firma und da ist die Frage, wenn ihr Mail kriegt und dann unter eine Dampfwalze kommt gleichzeitig mit eurem Notebook und so weiter und der Schlüssel verloren ist, dann will euer Venture-Kapitalist auch eure Mail lesen können oder andere. Okay, Realität, also die Leute, die damit Geld verdienen müssen, kennen diese Argumentation. Wie wurde das implementiert bei PGP? Wurde es so gemacht, dass jeder einfach einen Zettel ranbappen konnte an die Key-Server und sagen, alles was an Phil Zimmermann geht, geht bitte auch an unseren CCC-Heimatschlüssel, damit wir da mal gucken können, dass der keinen Unsinn macht. Und natürlich wäre das logisch, wenn man sagt, die Firma macht es ordentlich und dann sagt ihren Mitarbeitern bitte, sorgt dafür, dass also auch dieses Schlüsselmanagement gemacht wird. Hier ist die Sache, bitte unterschreibe das. Also normalerweise müsste der Mitarbeiter informiert werden, dass da ein zusätzlicher Schlüssel angepasst wird. Aber wenn das jeder machen kann, dann kann das insbesondere die Firma machen. Also wenn irgendwie eine Firma ad hoc die Policy ändern will, nach dem Motto, ich möchte alles mitlesen, was meine Mitarbeiter mailen, dann können die das ohne Diskussion einfach anpinnen. Können es einfach ändern und haben dann einen zusätzlichen Firmenschlüssel immer integriert. Diese wahnsinnig intellektuelle Transferleistung, dass wenn es jeder in der Firma machen kann, es auch jeder außerhalb machen kann, war, glaube ich, für PGP in dem Moment nicht nachvollziehbar. Und also Verschwörungstheoretiker kommen da auf ihre Kosten, wenn sie sich nicht vor lauter Lachen auf den Boden wälzen würden. Es ist einfach so im Moment, also bei Millionen Schlüsseln konnte man einfach hingehen und sagen, bitte auch zusätzlich an den Schlüssel verschicken. Und das ist damit also keine gute Idee. Und dieses ADK ist jetzt zwar gefixt worden in einer Zwischenversion. Und was kommt jetzt in der neuen Version, die ich zufällig irgendwo gefunden habe, wird jetzt in die neuen RSA-Schlüssel, also es waren nur die alten, die sogenannten neuen, die Klickibundi, die für Helmen-Schlüssel. Also die Klickibundi, die sind okay kryptografisch, aber halt die mit dieser neuen PGP mit grafischer Oberfläche waren verseucht und in der neuen Version
wie er diese Firma, die laut heiße Newsticker, mal wieder vor der Pleite steht, uns mit ADK, also einer zusätzlichen Verseuchung für RSA-Schlüssel. Die sind nicht nur auch noch verseucht, sondern die sind auch noch nicht kompatibel mit OpenPGP oder alten Versionen und dann noch ein paar scheiß Security-Probleme und kein Source-Code. Insofern kann ich jetzt abgeben, mit PGP werden wir jede Menge Sorgen noch haben, aber wir machen ja GNU-PG und dann wird es gut vorangehen. Danke.
Danke.
Kann man als oder konnte man als Empfänger feststellen, dass denn da noch jemand anders mit signiert worden ist oder an jemand anders?
Du konntest natürlich an den Key-Server gehen, gucken, ob da jemand Schweinskram mitgemacht hat.
Ich meinte jetzt
an den Nachrichten, wenn du da aufmerksam gucken würdest, würdest du sehen, dass da ein weiterer verschlüsselter Session Key dran ist. Ja, du könntest es passen. Aber es ist nicht vorgesehen, dass im normalen Betrieb erkennst du das nicht. In den Versionen bevor diesem sicherheitstechnischen GAU war auch die ADK-Warnung meines Wissens nicht automatisch aktiviert. Also die Warnung, dass wenn du an jemanden schickst, dass da ein zusätzlicher Schlüssel dranhängt. Aber du hast völlig recht, wenn du eine Mail kriegst, wo noch ein zusätzlicher Block da ist, dann solltest du die sehr kritisch angucken. Also man kann es erkennen, ja.
Ja, vielen Dank. Das sind ja dann so die Sachen, wo man auf der einen Seite sagen kann, scheiße, weil hier hat ja PGP was abgekriegt, was wir eigentlich nicht so schön finden. Ne? Das heißt, jetzt bei vielen Leuten, PGP ist auch nicht sicher, was ja nicht richtig ist, natürlich auch nicht falsch oder so ähnlich. Moment, muss man umstecken. Der Punkt ist aber, dieses Zitat von Bruce Schneier, sowas passiert halt, wenn man mit Key Escrow erstmal anfängt. Ja? Wenn man versucht, irgendwie seltsame Konzepte durchzusetzen, dann kommt da am Ende bloß irgendwie Blödsinn bei raus. Und das ist halt schön hier gewesen, dass man mal so gesehen hat, dass es dann echt in die Hose gehen kann. Ne? Und dass das vor allen Dingen Leute vorher schon gesagt haben. Gut. Jetzt kann ich auch was sehen, ihr könnt auch was sehen. Fein. Ja, was hatten wir? Wir hatten jede Menge Bugs in Webservern oder wir hatten so viele Bugs in Webservern. Wir hatten Bugs in FTP-Servern und wir hatten dann auch noch einen Bug in dem FTP-Server-Code von OpenBSD und die hat es dann auch erwischt, was irgendwie für deren Stolz und Realitätsabgleich sicherlich nicht schlecht war. Ja, wer weiß. Halt die Frage so. Haben wir hier OpenBSD-Fans, die mir jetzt ins Gesicht schlagen wollen? Nee?
Also dieser FTP-Server-Bug war zwar sehr genugtuend, aber viel schöner war eigentlich die Reaktion vom OpenBSD-Team, die dann nämlich gesagt haben, ja, aber der ist ja gar nicht per Default aktiviert, deswegen nehmen wir die Meldung nicht von der Homepage, wo drauf steht, seit 3 Jahren kein Remote-Exploit. Also das ist auch alles Marketing und das machen die nicht, weil sie gern sichere Software schreiben, sondern weil sie gern rumlabern und wichtig sie aussehen wollen.
Klar. Das ist ja standardmäßig nicht installiert, deswegen ist das kein Problem. Genau. Super. Was haben wir nächstes Jahr? Stichworte fürs nächste Jahr. Und jetzt bitte ich um Ergänzungen. Ergänzungen. Was werden wir noch haben? Wir werden noch mehr I love yous haben. Viel mehr davon. Wir werden immer noch keine Virenscanner bei Otto Normalverbraucher haben, die auf dem aktuellen Stand sind. Mit Sicherheit nicht.
Haku. Ich würde gerne noch vom letzten Jahr reden. Okay. Und zwar nochmal, weil wir gerade das Thema Marketing kurz angesprochen haben, nochmal ein herzliches Dank an die Marketingstrategen der Firma RSA, die es nicht unterlassen konnten, 2 Wochen vor Ablauf des Patentes noch eine Pressemitteilung herauszubringen, dass sie doch jetzt so generös sind, die Welt zu retten und RSA jetzt auch in den USA freigeben. Und bitteschön, wir dürfen es jetzt alle benutzen, egal auf welchem Punkt der Welt. Wir danken Ihnen.
Applaus.
Ja, ich wollte irgendwann mal in die Kugel gucken und was ich da eigentlich schon in diesem Jahr gesehen habe, was aber komischerweise nicht kam, ist, dass jemand Napster aufhackt, damit man damit Diffix-Filme traden kann. Und da warten eigentlich alle drauf. Und wer sich hier auf dem Kongress FTP-Server mal umgesehen hat, hat gesehen, die gibt es eigentlich schon, die werden auch schon normal getradet, nur Napster gibt es halt noch nicht dafür. Und wenn das gemacht wird, dann weiß die MPAA nämlich, was ein Problem ist.
Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, diese... Ja?
Ja, nochmal an die armen US-Amerikaner, die jetzt diese hervorragende Patentklage haben bezüglich Hyperlinks. Also wir können hoffen, nächstes Jahr dürfen die Amerikaner wahrscheinlich das Web nicht mehr benutzen, ohne Patentgewinn abzuführen.
Genau, Amerika wird einfach abgeschaltet. Nicht schlecht. Ja. Genau, British Telecom. Die haben noch so ein Patent auf sowas. Genau. Zurück, back to the roots, back to Gopher. Da gab es doch eh ein Projekt, oder? Dieses Gopher-Reanimierungsprojekt oder so. War da nicht was? Also, mal schauen. SSH, SSL, das habt ihr mitgekriegt, das ist jetzt gerade wieder in die Diskussion geraten. Dass man ja bei SSH Man-in-the-Middle-Attacken fahren kann, wenn irgendwie nicht mit Zertifikaten gearbeitet wird. Ich glaube, so ähnlich habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, ob das wirklich schlimm ist, aber da SSH ja auch so eher so ein Ad-Hoc-Protokoll ist, könnte es sein, dass dann noch das eine oder andere nachkommt. So, und dann denke ich, werden wir alle viel Spaß haben können. Also alle die immer mit Autos unterwegs waren und so einem Telefon-Handset, ja, um irgendwie ein bisschen umsonst zu telefonieren, bevor DECT kam, die werden jetzt Spaß haben, indem sie sich ihren Laptop nehmen, noch eine große Batterie ins Auto stellen und dann mit einer WLAN-Karte durch die Stadt ziehen, so lange, bis sie einen Connect haben. Also ich habe das von Leuten, ich weiß nicht, auf welchem Kongress mir das jemand erzählt hat, dass das also in Indien wohl ein großer Sport war, in den Vororten mit den Telefonen, so also halt irgendwie schnurlos Telefone durch die Gegend zu fahren. Bitte? Auch in Berlin, ja natürlich, klar. Ich meine, es war ja auch schon im Fernsehen, ja, also wie man mit so einem Scanner so ein schnurlos Telefon, das eben nicht digital arbeitet, abhören kann, ganz toll. Also, aber ich meine, WLAN schießt das Ganze in die nächste Dimension. Keine klare Sache, weil... Bitte? Ja, die Bay Area, genau. Ja, genau. Also so, ich könnte mir vorstellen, dass so Hamburger Hafen, da wo die ganzen Start-ups sitzen oder so, da dürfte man inzwischen auch fast flächendeckend irgendwie WLAN haben. Nee, das ist ja überhaupt eine Vision, fast eine positive Vision, dass irgendwie WLAN sich so weit durchsetzen wird, zumindest in einigen Vierteln, in einigen Städten, dass man da einfach Netz hat, wenn man am Café sitzt. Und weil nämlich einige Leute so generös sein werden, dass weil sie halt Internet pauschal haben und was weiß ich, DSL oder noch besser, und ihre eigenen Rechner hinter einer Firewall haben, aber den Rest halt aufmachen für die Welt. Weil, hey, wenn man sowieso nicht zu Hause ist. Gut, also WLAN, ich denke, das ist noch großer Spaß. Hat man ja hier gesehen, dass das hervorragend funktionieren kann, manchmal. Filtersysteme, kommen die oder kommen die nicht? Na, werden sie es versuchen, werden sie es wirklich versuchen oder nicht? Machen wir mal Handzeichen. Wer denkt, dass sie es wirklich versuchen werden? Hey, das sind Pessimisten. Das ist gut. Das heißt, ihr werdet alle was dagegen tun, richtig?
Ja.
Gegenprobe, wer denkt, dass sie es nicht tun werden?
So, wer
werden sie es schaffen? Wer sagt, dass sie es nicht schaffen? Und schließt ihr da Otto Normalverbraucher mit ein? Ja, na gut. Okay.
Zu dem Filtering vielleicht nochmal, wer sich noch Geld verdienen will. Hier, hallo, in der Mitte, ganz vorne. Ja. die Forschungsförderung der EU hat noch verschiedene Milliarden Euro zur Verfügung für Webfiltersysteme und sie suchen händeringend nach Projekten. Contents-Filtering, um genau zu sein.
Da kriegt man ja so ein warm, fuzzy Feeling im Bauch. Irgendwie, wer weiß, wie man das hackt? Also diese Budgets, ja, da müssen wir was aufsetzen, glaube ich. Wir wollen auch beweisen, dass es funktionieren könnte, wenn bestimmte Rahmenbedingungen stimmen. Dass nämlich irgendwie alle intelligenten Leute ganz schnell verblöden werden oder so. Also bei Firmen, ne, Filtersysteme bei Firmen, irgendwie den CCC blocken, das hatten wir ja ein paar Mal. Bei Schulen, das wird wahrscheinlich schon eher passieren. In den Backbones, na wer weiß.
Ich denke mir nur in den Schulen, die SysOps aus der 11. Klasse werden immer wissen, wie man es umgeht.
Tatsächlich müsste man das unterstützen, dass Filtersysteme an Schulen eingesetzt werden, damit die Jugend lernt, damit umzugehen. Also sind wir jetzt für Filter in Schulen. Die Hand hoch bitte. Be forewarned, be forearmed. Womit man sich auskennt, kennt man sich aus. Copyright-Schutz in Festplatten. Ja, nicht so laut lachen bitte. Also, dieses CPRM in ATA, so, wie das gehen soll. Also ich habe versucht, ich habe ein bisschen in den Specs geblättert, aber nur so ein bisschen und nur geblättert. Und wenn das jemand ganz genau erklären kann, bin ich da dankbar für. Er hat 2 Minuten. Aber letztendlich soll es so aussehen, dass man auf der Platte vorne in so einer Beschreibungstabelle sagt, wo auf der Festplatte Copyright-kontrollierte Daten abgelegt sind, so richtig irgendwie hardcoded, so habe ich das verstanden, von Sektor 1 bis Sektor 50 oder so. Und dann werden halt in dem Schnittstellenstandard, also bei IDE-Platten ist das halt ATA, noch ein bisschen was reingemacht und dran gemacht und hinzugemacht, dass die Platte eben nur den Zugriff auf diese Segmente erlaubt und die Intelligenz wollen sie halt in die Platte reinmachen, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ein Programm kommt, das sich authentisieren kann gegenüber der Platte. Ja? Also so eine DVD-Player-Geschichte. Im Prinzip ist es irgendwie DVD-Player Copy Protection für Festplatten, also für Non-Removable Devices. So, und
bitte? Ich habe auf Heise dazu was gelesen, dass die das irgendwie noch mit Servern machen wollten, dass man das remote irgendwie überprüfen möchte, ob der Mensch gezahlt hat.
Remote?
Ja, also.
Sie wollen durch meine Firewall durch.
Irgendwie so.
Ich kann es nur abspielen, wenn ich sie durch meine Firewall durchlasse. Das hätten Sie gern. Nee, klar werden Sie das versuchen, logisch. Also ich meine, es gibt jetzt schon Digital Rights Management Software für Firmen, wo der Mitarbeiter sozusagen Anguck-Software auf seinem Laptop hat. Der kann auch die ganzen Daten runterladen und der kriegt dann halt Keys, um Dateien anzuschauen, also intellektuelles Kapital sich anzuschauen, das seine Firma besitzt. Irgendwelche schicken Dokumente mit irgendwie Kurven dafür, irgendwie wie viele UMTS-Benutzer wir in irgendwie 200 Jahren haben. Und die kann er sich halt nur so lange angucken, wie dieser Schlüssel noch gilt. Und wenn dieser Schlüssel nicht gilt und vielleicht hat er einen Expire von 24 Stunden, dann muss er sich einen neuen Schlüssel holen bei seinem Firmenserver, der dann eben weiß, ob er noch dort arbeitet oder ob er schon gefeuert ist. Und das kann man natürlich auch für den Heimbenutzer versuchen durchzusetzen. Aber dafür, ne, wie gesagt, da müssen Sie dann bis zum Ende die Sachen kontrollieren. Und es muss ja nur einer, und da kann man halt das Street Performer Protokoll lesen von Bruce Schneier, es muss ja nur einer kommen und das mal irgendwie dann wegstreamen oder abfotokopieren, abfotografieren, abfilmen und ins Netz stellen und dann ist das Thema durch.
Ja. Und für PDF-Dateien gibt es ja diese Verschlüsselungsgeschichten, ein Owner-Passwort und ein Viewer-Passwort und das ist auch gerade geknackt.
Richtig, das ist jetzt auch durch. Ja, ja, aber das ist jetzt, glaube ich, clicky-bunty durch, also im Sinne von klicken Sie hier, um das Passwort zu entfernen, zack, zack. Muss es nicht erst irgendwohin anders konvertieren, nee, über irgendwie nach PostScript ausdrucken und dann wieder zurück oder so, ist jetzt nicht mehr notwendig. Gut, also mein Gott, Copyright-Schutz in Festplatten. Wir wollen mal kurz eine Saalumfrage machen. Wir sprechen hier von IDE-Schnittstellen, also ATA. Bei SCSI wird das wohl nichts werden, dass sie das dort einbauen. Da haben sie schon definiert, aber es ist...
Der gleiche Standard ist natürlich für alle Festplattennormen. Und bei ATA ist es aufgefallen, weil dieser Kopierschutz eine Maßnahme ist, die natürlich Geld kostet. Und bei SCSI sind die Margen einfach so groß, dass keiner gemerkt hat. Und bei ATA würde das eben tatsächlich in den Preisen auffallen. Und deswegen ist das in die Presse gekommen.
Also, werden wir das sehen? Wird es implementiert werden? Werden Sie es versuchen? Was glaubt ihr? Wer es glaubt? Versuchen. Ey, es wird gesponserte Festplatten geben. Da sind dann irgendwie Werbeblöcke drauf. Und sie kosten nur 0 Mark, aber dafür sind nur noch 0 Megabyte frei.
Ein verwandter Punkt vielleicht noch dazu.
Die Simlock-Festplatte, Entschuldigung, was?
Es wird wahrscheinlich noch auch einen Schritt weitergehen. Es gibt ja auch Pläne, dass bei digitalen Monitor-Interfaces zu LCD-Monitoren die Verschlüsselung bis hin zum Monitor dann gehen wird. Das heißt, der Film bleibt verschlüsselt auf der Festplatte, wird verschlüsselt zum Monitor geschickt und der entschlüsselt dann erst.
Genau, ich sehe es schon. Und weil ich das noch abfilmen kann, kriege ich dann so eine Shutterbrille, die irgendwie damit gekoppelt ist, um dann irgendwie die Krypto-Streams hin und her und so weiter und so fort. Und dann, genau, ich sehe es schon. Gut. Nächster Punkt ist ja PKI, ist Public Key Infrastructure, Zertifikate und digitale Unterschriften. Ich weiß nicht, ob ihr das Kryptogramm gelesen habt und den Rant von Bruce Schneier zu diesem Thema. Felix, du möchtest gerne
Ich wollte sagen. Eine Sache zu den Platten noch sagen.
Achso, gern.
Also die Platten, hat sich herausgestellt, dass dieser Vorstoß, diese Innovation von einem einzelnen Mann betrieben wird im Grunde, der auch bei DVD schon zuständig war und der das auch bei SCSI betreibt. Und das ist tatsächlich ein Einzelner, der offenbar von Intel gerade bezahlt wird. Und so, wo wir gerade über Risiken im nächsten Jahr sprechen, es könnte ja sein, dass dem irgendwie unvermutet was zustößt oder so. Also das ist, es gibt wohl tatsächlich außer ihm, er hat wohl noch einen Assistenten, aber er ist wohl der, der tatsächlich rumläuft und mit den Leuten irgendwie Golf spielt.
Name, Anschrift, Social Security Nummer, Mann, Benutzer, eine Suchmaschine. Genau, Bruce Schneier zum Thema digitale Unterschriften. Ich habe so gelacht. Es war mir ein Fest auf eine gewisse Art und Weise, weil wir das Thema allerdings auf einer anderen Ebene schon irgendwie vor Jahren mal hatten, als wir uns über den Unterschied zwischen digitalen Unterschriften und richtigen Unterschriften unterhalten haben und darüber, dass irgendwie mein Computer ja alles für mich signieren kann, wenn ich ihn so einstelle und dann eben auch der nächste I love you-Virus mit ganz vielen digitalen Unterschriften durch die Welt läuft. So, das ist bestimmt lustig. Aber Bruce Schneier hat sich halt hingestellt und gesagt, also ich habe früher, wenn es um Verschlüsselung ging und um digitale Unterschriften, das immer so erklärt. So, und dann kennt ihr ja die Storys mit irgendwie, Alice will Bob einen Brief schreiben und dann nimmt Alice und macht dann, und dann hat er immer so Sätze gesagt, schreibt er, wie, und dann unterschreibt Alice das Dokument, ja, signiert das digital. Ja, und das ist falsch. Das ist großer Quatsch. Und darauf ist er jetzt gerade gekommen. Da habe ich halt sehr gelacht, weil Alice unterschreibt gar nichts. Ihr Computer tut das. Alice klickt. Und vielleicht tippt sie noch ein bisschen auf der Tastatur rum, um ihre nicht gecachte, zufällig nicht gecachte oder heute mal nicht gecachte Unterschrift, Passphrase irgendwie einzudingsen. Ja? Aber sie unterschreibt überhaupt nichts. Das tut ihr Computer für sie auf Anweisung. Und aber was der tut, das weiß eigentlich keiner. Und beweisen kann man das sowieso nicht. Und wenn es dann in einem Gerichtsverfahren heißen würde, und das ist eben nämlich alles aus Bruce Schneiers Artikel zu dem Thema, heißen würde, so ja, aber der Angeklagten oder so wurde ja der Text präsentiert und dann hat sie den unterschrieben mit ihrer Passphrase. Ja, sicher, ihr wurde ein Text präsentiert und dann ist etwas unterschrieben worden von ihrem Computer. Aber ob das matcht, das kann keiner beweisen. So, und da habe ich gedacht, shit, das Thema digitale Unterschriften ist eigentlich durch. Ja? Und ich denke, wir werden uns ganz genau anschauen müssen, wie sie versuchen werden, damit fertig zu werden. Ja? Und wie weit irgendwie digitale Unterschriften noch getrieben werden sollen.
Das sehe ich nicht so. Es mag sein, dass in unserer Realität das Thema gegessen ist, aber in der Realität von Firmen sehe ich gerade ärgste Bestrebungen, überall PKIs auf Teufel komm raus durchzudrücken. Das Schöne dabei ist jetzt noch, dass wir mit nicht weniger als 5 verschiedenen, völlig inkompatiblen Systemen zu tun haben. Und die ganzen Consultants ihre Mark damit verdienen, irgendwie eins von diesen Systemen zu selekten, wo sich dann erst irgendwann 2 Jahre später herausstellen wird, dass das mit der vorhandenen Hardware einfach und dem ganzen System alles nicht läuft. Aber da wird richtig Geld ausgegeben und gerade Firmen fangen jetzt an, irgendwie das als ziemlich gute Infrastrukturmaßnahme irgendwie zu begreifen zu wollen, und sind davon auch überhaupt nicht abzubringen.
Gut, also das könnten wir jetzt echt ausdiskutieren, weil ich ja...
Ach ja, was Pirks gerade gesagt hat, beim nächsten Merger haben sie dann wieder schon 2 inkompatible Systeme.
Ja, und dann sprechen wir über Trust Relationships.
Oh ja.
Gut, also PKIs, ich meine, sind ja auch noch für andere Dinge gut, als nur für jetzt digitale Unterschriften oder so, ne? Aber egal. Das ist halt das. Über Korba kann ich gar nicht so viel erzählen, aber irgendwie Korba...
Ich wollte auch noch kurz was sagen. Gerne. Und zwar hatte ich die Idee, das wird so laufen wie bei den Mobilfunken und bei Telefonanschlüssen. Wenn man eine überhöhte Rechnung bekommt, dann werden die Urteile wahrscheinlich so sein, wie es bisher auch war, dass also dann erstmal zulasten des Kunden geht und dann kann der erstmal beweisen, dass er nicht telefoniert hat. So denke ich, wird das mit den Unterschriften auch sein. Ne?
Ja, das hört sich hübsch hässlich an.
Ich möchte mich dem auch noch anschließen. Jeder weiß, dass ein Schloss an der Wohnungstür auch nichts taugt. Und trotzdem, wenn man was in deiner Wohnung findet, musst du beweisen, dass jemand eingebrochen ist und es bei dir reingestellt hat. Und genauso wird es mit digitalen Unterschriften sein. Wenn du sagst, es ist nicht von dir, musst du es dann wieder zeigen. Also ich denke, wir wissen, dass es jederzeit fälschbar ist und sonst was. Aber das bringt uns nicht weiter.
Nein, ich denke, das ist das, was wir ganz genau anschauen müssen, wo nachher die Beweislast liegt und wo in einer Geschäftsbeziehung nachher das Restrisiko liegt. Also das werden wir uns ganz genau anschauen müssen. Das darf eigentlich nicht nochmal so laufen wie bei der EC-Karte, wo dann der Kunde per Default schuld ist. Ja?
Also, ja, als lustigen Gedanken könnte man vielleicht irgendwie auf Rechnern grundsätzlich dann irgendwie einen kaputten Netbus aufspielen und sagen, das war jemand anders gewesen oder derartige Sachen. Weil Windows ist sowieso offen und wenn da noch komische Software drauf ist, ich meine, vielleicht reicht Linux dafür ja aus, für irgendwelche Staatsorgane reicht das ja auch.
Ja. Klar, also die Frage nach dem Vertrauen in Software, wenn sich das rumspricht, also wie vertrauenswürdig Software ist, klar.
Das muss ja letztendlich jeder selbst entscheiden, ob er der Software, mit der er da arbeitet, vertraut oder nicht vertraut. Und selbst auch an Arbeitsaufwand, was man da reinsteckt, wenn man da halt eben seinen Text runtertippt und 5 Minuten später raucht die Software ab, dann sollte man vielleicht nicht so viel Vertrauen drin haben. Aber die Entscheidung muss schon jeder selbst für sich treffen. Und so wird das wahrscheinlich dann erstmal Goodwill gehen, so wie es mit den Banken ja jetzt immer noch so weitergeht. Ja. Alle wissen, dass das System nicht so sicher ist und trotzdem funktioniert die Wirtschaft.
Ja, die Wirtschaft funktioniert insgesamt, klar. Aber ich meine, Einzelschicksale sind nachher das, was so ein System, also wo man sehen kann, was so ein System tatsächlich taugt oder nicht taugt. Ja, und so Leute, solange es Leute gibt, die, denen man eben nicht beweisen kann, dass sie es gewesen sind, aber erstmal behauptet wird, dass sie es gewesen sind, weil das System ist ja sicher, solange sind wir halt auf dem falschen Weg.
Ich denke hier oben. Ich denke, hier greifen andere Prinzipien da, versuchen ja Firmen wie VeriSign oder Telesec oder so Strukturen aufzubauen, die diese Verlässlichkeit irgendwo nach oben abgeben. Indem ich also zertifiziere und diese Zertifikate nach oben irgendwo weitere absichere, kann ich also die Beweisbarkeit einfach abgeben. Und wenn diese Strukturen aufgebaut sind und etabliert sind, politisch oder wirtschaftlich etabliert sind, ist das wurscht.
Ja, nun ja, aber das schafft ja das Problem nicht aus der Welt. Das Problem ist ja, dass ich nicht unterschreibe, sondern dass mein Computer unterschreibt und dass man sozusagen erstmal beweisen muss, dass dieser Computer sicher ist. Und natürlich wird es vor Gerichtsverfahren dann irgendwie Aussagen von Gutachtern darüber geben, wie sicher jetzt wohl dieser Computer war. Und wenn irgendwie ein Unternehmen beweisen kann, dass sie da ganz harte Maßnahmen durchsetzen und dieses und jenes und Chipkarten und hast du nicht gesehen und Firewalls oben und unten und Security-Standards lang und breit, dann wird ein Richter schon eher glauben, dass derjenige, der da sagt, dass er oder von dem gesagt wird, dass er unterschrieben hat, dass er unterschrieben hat. Ja. Aber an anderen Stellen wird es eben nicht so sein. Der Punkt ist, jetzt kann man halt einen Gutachter aufsetzen, der die Handschrift, die Unterschrift prüft. Ne? Und das wird halt einfach da nicht so sein. Was? Na, da klar ist das Voodoo. Ja, das ist auch Voodoo. Oh, unwahrscheinliche Ereignisse habe ich gar nicht. Machen wir mal weiter. Wir haben nur noch 10 Minuten und müssen ein bisschen rein.
Eine Sache noch sagen ja. Zu den Karten. Das Problem liegt ja bei den Signaturen liegt ja nicht nur am heimischen Computer, sondern es liegt ja auch bei den Ausgabestellen der Zertifikate. Also mir selber ist es passiert, es gibt ja in Deutschland gerade 2 Firmen, die Zertifikate nach dem Signaturgesetz vergeben und ich habe tatsächlich eine Karte bekommen, mit der ich signieren kann, aber nicht die Daten draufstehen, die ich eigentlich haben wollte. Also die haben die mir schlichtweg eine falsche Karte geschickt.
Oh. Gut, überspringen wir.
Kann ich noch einen einzigen Einwurf bringen?
Ein.
Hier zum Gucken. Und zwar war das auch, dass ich rückwirkend Zertifikate nicht unwirksam werden lassen kann. Das heißt, wenn mir irgendjemand mein Zertifikat vom Rechner runtergeholt hat, irgendwie meine Passphrase auch rausbekommen hat, damit eine Transaktion startet und ich am nächsten Tag feststelle, oh, weg, war ich's. Signaturgesetz, Paragraph 8, steht drin.
Ja, nee, also Revocation von Zertifikaten ist ja vorgesehen. Die Frage ist bloß, wird die Software, das berücksichtigen müsste, berücksichtigen? Ja, und jetzt sehen wir schon bei einiger Software, ich habe schon wieder vergessen, welche genau das war, dass halt diese Prüfung nach, ob ein Zertifikat revoked worden ist oder nicht stattfindet, defaultmäßig. Klar, das wird noch viel Spaß machen. Also, Korber überspringen wir, weil da kann ich gar nicht so viel zu sagen, aber da kommt noch was. Und dann biometrische Systeme. Ich weiß nicht, ihr habt alle The Sixth Day gesehen, denke ich, oder so. Finger abhacken wird dann echt in Mode kommen. Oder Augen auspieksen war ja schon vor 2 Jahren in Demolition Man, genau, vielen Dank, angezeigt, ne? Und sonstige Organsimulationen haben wir hier auf dem Kongress gezeigt vor einem Jahr. Also was man mit ein bisschen Wachs oder Wurstpelle und so weiter anstellen kann und wie man so eine Lebendfingererkennung überlisten kann und solche Späße. Aber tatsächlich sehen wir doch, dass das irgendwie im Vormarsch ist. Ja? Ich habe jetzt gerade gelesen, dass irgendein Laptop-Hersteller das in den Laptop einbauen will. Acer, danke. So. Und ich meine, wann werden wir den ersten Fall von irgendwie, da wurde einem der Finger abgehackt haben? Werden wir ihn dieses Jahr haben oder erst nächstes Jahr? Hand hoch. Dieses Jahr? In 5 Jahren? Werden wir in 5 Jahren einen gehabt haben, so einen Fall? Na gut, 5 Jahre, da kann viel passieren, ha? So, dann wollte ich noch was Lustiges erzählen, das haben wahrscheinlich die meisten nicht mitgekriegt. Wer kennt hier BS7799? Einer? Zwei? Ah, 3. Cool. BS steht für British Standard. Die sind auch im Internet unter, ich glaube, BSI, aber nicht wie Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sondern wie British Standard Institute. Und wir kennen ja vielleicht alle vom BSI dieses Grundschutzhandbuch für IT, IT-Grundschutzhandbuch. Das sind so 2 fette Ordner mit irgendwie Handlungsanweisungen, Templates, Standard-Policies, irgendwie wie man Bedrohungen sicher arbeitet und dann ratet und solche Sachen. Und kann man auch aus dem Internet runterladen und kann man auch als CD bestellen. Ist ganz lustig an einigen Stellen zu lesen oder wenn man damit im Job zu tun hat. So, und der BS 7799 ist ein ein Standard für Information Security, also nicht so sehr IT Security, sondern mehr eine Ebene darüber. Und das Heft ist ungefähr so dick. Ja, also es ist wenig Papier und aus diesem wenig Papier zum Thema Maßnahmen zur Durchsetzung von Information Security in Firmen haben sie jetzt einen ISO-Standard gemacht. Und meine persönliche Horrorvorstellung ist eigentlich, dass das genauso losgehen wird wie ISO 9000. Und oh, ich hätte jetzt furchtbares Gelächter erwartet. Der ist doch schön. Nee, ey, komm, geh weg. Der Punkt ist, wahrscheinlich werden dann halt BS77, also ISO-Standard, BS7799 Firmen genauso sicher sein, wie ISO 9000 Firmen Qualität herstellen. Ja, vielleicht gibt es dann auch so Security-Aufkleber. Aber und
nur, dass du dokumentieren musst, dass es nicht funktioniert.
Sag das nochmal in das Mikro da.
Also du hast die ISO 9000 nicht ganz begriffen, weil es geht letztendlich nur darum, dass die ISO 9000 sagst, du musst dokumentieren, dass es nicht funktioniert.
Da kann ich noch einen draufsetzen. Mir hat mal jemand erzählt, der durch die ISO 9000-Geschichte durchgegangen ist, dass er da das erste Mal gelernt hatte, wo der Unterschied zwischen muss und müsste und sollte eigentlich wäre. Also, BGP-Attacken werden wir sehen. Es hat ja schon dieses Jahr, war das glaube ich, einige Unfälle gegeben in diesem Bereich, ja, wo dann irgendwie große Mengen von Routen durch die Gegend geschubst worden und dann halbe Kontinente nicht mehr erreichbar waren. Wir haben da eine Wortmeldung. Was BGP ist, das ist das Border Gateway Protokoll. Das ist ein...
Ja? Ich wollte eigentlich noch was zu BS7799 sagen.
Gern.
Ich glaube, uns wird es eher andersrum kalt erwischen. Mir hat jemand, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit jemandem vom BSI auf dem Vortrag und der hat massiv damit gedroht, dass das Grundschutzhandbuch in ein Zertifizierungsverfahren überführt wird. Da hätte ich jetzt mehr Gelächter erwartet. Auch hierfür könnte man vielleicht einen Förderverein gründen.
Ja, wir wollen dafür Fördervereine. Wir wollen eigentlich, wir wollen eine Zertifizierungsinstanz dafür werden. Genau, Pirkst. Ganz, ganz toll. Richtig. Wir unterstützen gegen nur Tagessätze von 4.500, 5.000, was weiß ich, irgendwie D-Mark, Dollar, Pfund. Genau. Also das Border Gateway Protokoll ist ein Protokoll für irgendwie echte ISPs, also jeder, der irgendwie größere Mengen von Netzen zusammenfassen muss und das andere Leuten kommunizieren muss, also ISPs und größere Firmen, der erkennt sich damit aus und BGP werden wir sehen. Wollt da noch jemand was zu sagen, Felix vielleicht?
Nö.
Gut.
Ah, okay.
Ich wollte noch mal einen Hoch auf die Bagger ausbringen, die uns auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder irgendwelche Seekabel oder sonst irgendeinen Scheiß abknipsen würden. BGP ist dann nur ein Witz.
Okay. Ja, noch läuft alles durch Kabel, nicht wahr? Also, Embedded Systems, irgendjemand meinte, Fahrstühle. Fahrstühle werden nächstes Jahr wilde Dinge tun, weil sie ans Internet angeschlossen sind und dann... Und dann die Stockwerke rekursiv abarbeiten. Oder so, ja genau. Da kann man Fahrstuhl-Webcams exportieren oder so. Wow. Das ist Big Brother nach einer ganz anderen Dimension. Hä?
Ja, ich denke, noch einiges auf uns hier. Hallo. Noch einiges auf uns zukommen. Beispielsweise gibt es ja heute schon irgendwelche Bugs in Handys, die dann mal eben crashen, wenn man die mit SMSs zuflight oder irgendwas gab es, glaube ich. Oder beispielsweise Fernseher, die abstürzen, habe ich schon persönlich mitbekommen. Muss man dann ausschalten, wieder einschalten, verpasst ein Stück vom Programm etc. Nicht so toll. Oder was ich vor kurzem in einer Diskussionsgruppe gelesen habe, es kann beispielsweise passieren, dass Dolby Surround Decoder im Kino abstürzt, wenn man einen Film an einer bestimmten Stelle schneidet, weil nämlich über Film Firmware-Upgrades möglich sind von den Dingern. Also ich denke mal, solche Scherzchen werden wir noch verstärkt sehen.
Oh, wow. So eine Art Inment-Kommunikation mit dem BIOS meines Abspielgerätes. Ja, ja, wir waren auch schon irgendwann bei dem Thema irgendwie Genmanipulation angelangt und irgendwie Brötchen und dann die zweite Nase, bloß weil man das Brötchen gegessen hat. Aber das wird wohl nicht nächstes Jahr passieren. Ich denke, Überwachung am Arbeitsplatz, ja, das Problem mit der Face Recognition. Nicht schlecht. Ich denke, eine gute Gaudi-Geschichte war, also nicht Gaudi ist Überwachung am Arbeitsplatz, klar, das ist gar nicht spaßig, aber so das, was man gehört hat und gesehen hat und vielleicht mal in der Zeitung gelesen hat, ich weiß gar nicht wo, über Überwachung an Privat-PCs, ja, wenn irgendwie der Lebensabschnittsgefährte irgendwie, weiß ich nicht, KeyGhost installiert, um zu gucken, ob man nicht im Internet irgendwie mit fremden Hunden flirtet, ja, weil, also das sind so Sachen. Da kann es noch komisch werden. Also verzweifelt komisch, keine Ahnung. Die Backup-Protokolle im Internet, keine Ahnung. Genau, oh Mann. Gut, also Überwachung öffentlicher Plätze, Face Recognition höher, weiter, schneller, jetzt noch besser, irgendwie mit Zoom eingebaut und gleich Datenbankabfrage und so eklige Sachen. Und das, was da in England läuft und gelaufen ist, irgendwie dieses Jahr und letztes Jahr, war ja nicht so feierlich. Also das das Firewallen mit Videokameras von London und solche Späße. Und ich glaube, in Deutschland hat es da auch so eine Vorzeigegemeinde gegeben, die das hammerhart durchgesetzt hat. Und wenn man das dann mit dem Face Recognition Geschichten verknüpft oder so, dann wird es halt langsam wirklich unkomisch, glaube ich. Kommentare dazu? Ja. Dann, naja, sehen wir. Positionierung, Localization und das Tracken von Individuen. Dazu ist heute auch schon ein Vortrag gelaufen. Also ich denke, dass das, also wie gesagt, es sind ja Interessen da, was weiß ich, irgendwie das individuelle Auto oder so, dass man sich an seinem Auto anmelden kann, damit sich der Sitz richtig einstellt und damit irgendwie der Autohersteller auch immer genau weiß, wo man gerade rumfährt. Also da werden wir sicherlich noch einige Dinge sehen. Und die Frage ist irgendwie, habe ich GPS im Telefon? Ja, will ich auch haben, aber muss ich irgendwie das manuell auslösen, dass die Position übermittelt wird, oder macht das mein Telefon selbstverständlich automatisch für mich? Genau, das ist ein Feature, damit die Polizei mich findet. Und genau. Und ich meine, natürlich, es wird uns verkauft werden über diese Dinge wie, aber Sie wollen doch nicht, dass Sie nicht wissen, wo Ihr Kind ist, oder? Geben Sie Ihrem Kind irgendwie ein von einer deutschen Handyfirma hergestelltes Telefon, damit Sie immer wissen, wo es ist. Und auch immer natürlich auf Lauthören schalten können, irgendwie in einer Gefahrensituation. Oh, wir sind über der Zeit. Wir machen nur ganz schnell fertig. ISP und Telco, Abhörschnittstellen nach TKG und TKÜV. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch eine Menge Spaß gibt. Weil, ich darf dann nochmal Andi zitieren, das ist, glaube ich, aber auch schon wieder ein Jahr her, dass er das gesagt hat. Das war so die offizielle Reaktion auf diese Abhörschnittstellenstandards, dass der CCC das ganz toll findet, dass ISPs jetzt Abhörschnittstellen zur Verfügung stellen müssen, wo sie selber nicht feststellen können, ob da der BND oder sonst wer sich gerade eingeklinkt hat. Am Ende denke ich, nichts wird Nutella stoppen, weil Nutella kann man auch über SSL fahren oder SSH oder sonst irgendwas, und andere Späße irgendwie mit Anonymous Publishing und so, da muss man halt sehen, wie das in Deutschland läuft oder ob wir dann auf Freenet und ähnliche Dinge ausweichen müssen oder so ähnlich. Gibt es noch jemand mit einer persönlichen Horror-Szenario? Ich würde mir 1-2 Minuten dafür noch gönnen.
Es gibt wieder eine Volkszählung.
Wow. Ich glaube, das beeindruckt uns irgendwie nicht mehr, weil da sind wir schon viel zu abgestumpft, oder? Ich weiß nicht, warum beeindruckt uns die Volkszählung nicht mehr?
Na, weil das gerade in China war und schön durch die Medien ging, was sie da alles Tolles gemacht haben.
Ja, vielleicht. Vielleicht, weil wir alle die Generation sind, die das irgendwie durchgekaut hat bis zum geht nicht mehr und wir es einfach nicht mehr hören wollen. Vielleicht. Das heißt nicht, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen, leider.
Gib ihm ein Mikro.
Ich weiß nicht, wie viele von euch mit Telefonanlagen, so Nebenstellenanlagen zu tun hatten. Diese Dinge haben ja meistens so PC-basierte, DOS-basierte Programmiersoftware. Und üblicherweise haben diese Anlagen auch einen Fernwartungszugang, entweder über Modem, V32, ganz schnell, oder ISDN. Und interessanterweise werden die immer mit den Standardpasswörtern ausgeliefert. Jetzt haben die so interessante Features wie Direct Inward System Access. Das ist vor allem für die Amis interessant, damit da diese irgendwelchen wichtigen Viecher sich in die Firma einwählen können, weil Ortstarif ist ja gratis in den USA, und dann über Firmenkosten raustelefonieren. Du bist aber dann praktisch von extern gleichberechtigt mit einer Nebenstelle drinnen. Jetzt nehmen wir ein zweites Feature, das nennt sich Operator Intrusion. Das ist dazu da, da sagt das Fräulein von der Vermittlung: Hallo Herr Meier, hören Sie auf zu telefonieren mit Ihrer Freundin, da kommt gerade ein Ferngespräch rein. Das macht aber vorher Tut-Tut. Und da gibt es ein Feature, das ist nicht dokumentiert, und das nennt sich Executive Intrusion. Das macht gar nichts und da kann sich einfach draufschalten. Das heißt, die Möglichkeit bei einer Nebenstellenanlage, sich jetzt schon auf jemanden draufzuschalten, auch von extern, ist da. Ich schätze, es ist ein Aufwand von circa 5 Minuten. Man braucht dazu die Programmiersoftware, ein Modem. Fertig.
Man braucht bei den meistverbreiteten Anlagen dieser Art noch nicht mal Programmiersoftware, weil das eine ASCII-Kommandoschnittstelle ist. Man muss sich bloß mit dieser absurden Syntax auskennen. Dann heißt das in den offiziellen Unterlagen eben Zeugenteilnehmer und mit oder ohne Aufmerksamkeitston. Und dazu gibt es dann noch das nette Ding wie Anrufumleitung ins Amt, die man dann einrichten kann. Und dann kann man auch noch jede Tastenfolge umbelegen. Das heißt, wenn der Chef irgendwie 0 wählt fürs Amt, wird automatisch der Zeugenteilnehmer zugeschaltet, wird automatisch mit der Anrufumleitung ins Amt irgendwo auf einen irgend so ein Callier-Handy oder so umgeleitet, und die Konkurrenz kriegt jedes Ferngespräch dieses Chefs automatisch mit. Vielen Dank, Pirks. Und damit möchte ich euch jetzt entlassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gruseln.